Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Heute sitzt bei mir die Franziska. Hallo Franziska.
Hi.
Franziska, es ist ein unfassbar grauer Tag da draußen heute. Ja. Wie geht's dir?
Mir geht's trotzdem gut, weil ich habe gehört, wir reden heute hier über Elefanten. Habe ich immer direkt gute Laune, egal wie das Wetter ist.
Das hast du richtig gehört. Wir reden natürlich deinetwegen über Elefanten, denn du bist ausgezeichnet worden mit dem FABU-Promotionspreis für deine Doktorarbeit. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Dankeschön.
Ich stelle dich kurz vor, du bist Franziska, du bist jetzt fertige Promovendin im Fach der Biologie.
Ja.
Und du hast tatsächlich über Elefanten geschrieben in deiner Doktorarbeit.
Cool.
Ein absolut obertolles Thema. Du hast auf Englisch geschrieben, ich lese es einfach mal auf Englisch vor. Der englische Titel deiner Doktorarbeit lautet The Importance of Family Bonds and Their Impact on Social Behavior of African Elephants. Magst du das mal grob übersetzen? Was bedeutet das?
Ja, Wort für Wort mache ich es jetzt mal nicht, aber genau die Relevanz, die Wichtigkeit der Familienbande zwischen afrikanischen Elefanten und wie ging der Titel weiter?
Wie ging der Titel?
Ich kann meinen eigenen Titel kaum auswendig, aber ich kann ja, also der Titel ist für mich irgendwie nur so, wenn ich über meine Doktorarbeit nachdenke, denke ich nie an den Titel. Es geht einfach darum, wie die Familienbande sind zwischen afrikanischen Elefanten, welche Wichtigkeit und Relevanz sie für diese Tiere haben, auch für ihr Überleben. Und ganz wichtig für meine Studien war ein Vergleich zwischen diesen Tieren in menschlicher Obhut und freier Wildbahn in Bezug auf diese Familienbande.
Mhm. Und wie man das untersucht und wie man Elefanten dazu kriegt, Freude oder Reaktionen über das Erkennen eines einer Familienzugehörigkeit zu erkennen. Darüber reden wir jetzt gleich. Ich möchte aber erstmal mit dir darauf eingehen, wie du überhaupt diesen Weg gegangen bist. Also du, das ist ja so Ziel eines langen Weges bei dir gewesen, das Thema.
Ja.
Lass uns einmal am Anfang dieses Weges anfangen. Wie bist du dazu gekommen? Wusstest du schon in der 5. Klasse, ich mache auf jeden Fall was mit Elefanten. Elefanten sind die tollsten Tiere der Welt.
Das wäre cool gewesen. Ne? Ich finde auch meinen Job, Elefantenforscherin, klingt immer so, das hat mein Grundschulkind ins Freundebuch geschrieben. Was
genau
möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Primärballerina und Elefantenforscherin. Nee, so gar nicht. Ich komme hier von der Uni Wuppertal. Ich habe hier studiert und zwar Lehramt. Und zwar auch mit richtig viel Überzeugung. Also ich wollte Lehrerin werden, habe die Fächer Englisch und Biologie studiert, Gymnasial- und Gesamtschullehramt, da eben auch das Fach Biologie und habe dann ein Thema für meine Bachelorarbeit gebraucht. Da hat man die freie Wahl zwischen dem Fach und auch thematisch. Und Bio war da auch gar nicht bei mir auf dem Schirm, weil das war nicht mein starkes Fach. Englisch war mein starkes Fach und ich habe mich total für Shakespeare begeistert und wollte auch unbedingt über Shakespeare meine Bachelorarbeit schreiben. Und also Elefanten waren da noch ganz, ganz, ganz weit weg. Und auch die Vorstellung, in der Biologie meine Bachelorarbeit zu schreiben, war eher absurd, weil, wie gesagt, nicht mein starkes Fach.
Verrückt.
Ja.
Völlig verrückt, wenn man dich so kennt und wenn man kurz mit dir über Elefanten geredet hat, kann man sich das gar nicht vorstellen.
Ja. Nee, Elefanten hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die haben eher mich gefunden als ich sie. Oder wir haben uns gegenseitig gefunden. Genau, ich hatte schon ein Thema in Englisch und ganz kurzfristig, Shakespeare, ganz kurzfristig ist das gekippt und ich brauchte innerhalb von wenigen Tagen, Wochen ein neues Thema, eine neue Betreuung sogar. Und dann hat mir eine Kommilitonin erzählt, sie hätte selber probiert, im Wuppertaler Zoo gäbe es ja ein Elefantenbaby, wäre dieses Jahr geboren worden. Also dieses Jahr, da rede ich gerade von 2016.
Mhm.
Und sie wollte da eigentlich eine Bachelorarbeit schreiben, das hat aber irgendwie nicht geklappt, aber ich könnte es ja mal probieren. Und dann dachte ich so, okay, also Elefantenbaby klingt schon mal cool. Ist fast so gut wie Shakespeare, vielleicht. Und habe mich dann schnell um eine Betreuung von der Uni gekümmert. Habe von dieser Betreuung dann aus der Biologie die E-Mail-Adressen aus dem Zoo bekommen, die ich brauchte, um Kontakt aufzunehmen. So viele E-Mails musste ich auch gar nicht schreiben. Ich habe schnell eine Antwort bekommen und hatte dann das erste Gespräch im Zoo. Und ja, und auf einmal stand ich da vor den Elefanten. Ging dann doch alles ganz schnell, aber ungeplant, absolut ungeplant. Ja.
Wahnsinn. Und worum ging es dann in deiner Bachelorarbeit? Ging es da auch schon um Familienbande?
Ja, im Prinzip schon. Es ging um besagtes Elefantenkalb, das ist die Tuffy, das Jubiläumskalb im Wuppertaler Zoo. Die war 2016 damals geboren worden. Und ich habe beobachtet, wie die in die Gruppe integriert wird.
Mhm.
Die war damals das einzige Jungkalb. Die hatte ein paar Brüder, die waren aber schon eine kleine Ecke älter als sie. Und es war ein ganz simples Thema, sage ich jetzt mal. Also nichts Weltbewegendes, einfach diese Familienbande untersuchen, die Sozialstruktur dieser Herde im Wuppertaler Zoo untersuchen, die, und das ist mir dann schnell klar geworden, auch was Besonderes sind im Wuppertaler Zoo, weil wir haben da eine perfekte Matrilinie. Wir haben eine Matriarchin, also eine Leitkuh und ihre Nachkommen.
Mhm.
Und die älteste Tochter von ihr hat auch schon Nachwuchs, damals noch nicht gehabt, aber mittlerweile. Und wenn man liest, wie die sozialen Bindungen und die Sozialstruktur in der freien Wildbahn bei afrikanischen Elefanten sind, so sind sie auch im Wuppertaler Zoo. Das habe ich tatsächlich dann in meiner Bachelorarbeit beobachtet. Super spannendes Thema und da habe ich auch wirklich meine Liebe dafür entdeckt. Also das hat sofort Klick gemacht.
Da war Shakespeare abgemeldet.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Der
genau.
William.
Der William war abgemeldet. Den finde ich immer noch toll, aber da war auch für mich so eine wichtige Erkenntnis, über den Shakespeare werde ich nichts Neues mehr rausfinden.
Ja.
Den kann ich vielleicht mal umdenken,
ja.
Aber das wäre auch schon sehr vermissen, wenn ich sage, ich kann den nochmal neu denken. Aber bei den Elefanten, da konnte ich so viel noch rausfinden, was man vielleicht zumindest zu diesen Elefanten noch nicht wusste oder allgemein noch nicht wusste. Und dann ging es weiter. Ich musste ja auch noch meinen Master machen, weil ich hatte immer noch vor, Lehrerin zu werden. Und bin über mein gesamtes Masterstudium mit den Pflegern in Wuppertaler Zoo in Kontakt geblieben. Habe dann meine Masterarbeit da geschrieben. Und schon im Master habe ich gemerkt, boah, da sind noch so viele Fragen. Ich hatte so viele Fragezeichen, so viele Dinge. Und dann habe ich so, naja, Google wird's wissen. Habe dann auch recherchiert. Nein, es gab noch keine Antworten darauf, weil die Forschung auch vielleicht noch nicht so weit war, weil es die Möglichkeiten noch nicht gab, weil die Generationen in den Zoos noch gar nicht so weit waren zum Beispiel.
Mhm. Klar.
Aber ich wusste sofort, wie ich es rausfinden würde, wenn ich es denn rausfinden wollen würde. Und das wollte ich auf jeden Fall. Ja, und so kam dann die Idee, halt weiter zu forschen nach dem Master und nach der Masterarbeit und dann noch eine Promotion dran zu hängen, eben weil ich neugierig war, weil ich das alles rausfinden wollte und dann einfach mal behauptet habe, das will nicht nur ich wissen, das wollen bestimmt auch ganz viele andere unbedingt wissen. Alle wollen das wissen, genau. Ja.
Die gesamte Elefantenwelt braucht diese Informationen.
Genau.
Das heißt, du hast aber schon in deinem Bachelor angefangen zu lernen, mit Elefanten umzugehen. Da warst du zum ersten Mal, warst du da wirklich nah an einem Elefanten dran schon während der Bachelor-Sache oder war das erstmal nur beobachten durch die Glasscheibe?
Wenn dann, also eh nicht durch eine Glasscheibe, aber vom Rand aus, vom Zuschauerrang aus oder so.
Ja.
Ich durfte auch immer hinter die Kulissen. Ich habe tatsächlich nach wenigen Tagen im Zoo das erste Mal einen Elefanten ganz nah erleben dürfen, durfte ihn auch berühren.
Oh.
Genau, das war für mich ein tatsächlich magischer Moment. Und bin natürlich in einer privilegierten Situation, dass ich auch jetzt noch viel, viel näher an die Tiere rankomme.
Ja.
Als jetzt ein Besucher oder andere Leute. Das gleiche gilt für, wenn ich in Afrika bin und da forsche. Da habe ich natürlich einen anderen Zugang. Aber ich bin keine Pflegerin. Ich gehe nicht an die Tiere dran. Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür bin ich nicht qualifiziert.
Yeah.
Das ist was aus meiner Perspektive nochmal was viel Besonderes, wenn man Elefantenpfleger ist. Ich gehe nur in Begleitung der Pfleger dahin, wenn überhaupt. Und aber auch so gab es für mich sehr viele Verhaltensregeln und das ist auch unglaublich wichtig, wenn man mit so großen und so starken Tieren arbeitet.
Ja.
Genau. Aber was ich gelernt habe in dieser Zeit ist nicht, wie man sich sich verhält um die rum, das habe ich auch gelernt, sondern eher, wie ich sie lese. Das musste ich lernen, genau.
Also die Reaktion.
Weil das ist ja meine Aufgabe.
Ja, 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 genau. Du hast dann, also irgendwann muss man sich dann ja eben sein Promotionsthema suchen. Wie hat sich das bei dir ergeben?
Das ist das, was ich eben gesagt habe, dass da so viele Fragezeichen waren. Im Wuppertaler Zoo stand eine Geburt an. Ich habe gerade schon von dieser perfekten Matrilinie gesprochen. Das heißt, die Matriarchin hat eine Tochter, die erwachsen ist und selber Nachwuchs erwartet hat. Das heißt, ihre Tochter wurde schon im Zoo geboren von der Matriarchin.
Mhm.
Die heißt Tika. Ich sage das jetzt mal, damit man mir mal leichter folgen kann. Okay. Mhm. Tika wurde im Zoo geboren und hat selber Nachwuchs erwartet. Wir sprechen dann von der F2-Generation. Tika ist die F1-Generation. Mhm. Wir haben also einen F2-Kalb erwartet, weil auch der Vater von diesem Kalb aus dem Zoo kam und im Zoo geboren wurde. Also eine vollständige F2-Generation. Das war das erste Mal, dass ein F2-Kalb im Wuppertaler Zoo geboren wurde. Und ich habe dann mit ein bisschen Recherche schnell rausgefunden, dass die F2-Generation in Zoos, nicht nur in Europa, sondern allgemein, für afrikanische Elefanten auch ganz klein ist.
Mhm.
Die Stichprobe, die ich dann zusammenstellen konnte, hat festgestellt, okay, es gibt gerade nur 9 Kälber aus der F2-Generation, die wirklich vollständig F2-Generation sind und die beobachtbar wären.
Mhm.
Das heißt, es gab so eine kleine Stichprobe, aber gleichzeitig so viele Fragen. Ich habe mich gefragt, so, naja, verhalten die sich dann noch genauso oder kommt es irgendwann zu Änderungen? Weil die haben ja einen ganz anderen Lebensraum, ein ganz anderes Umfeld. Die sind an Menschen gewöhnt, die sind an dieses Gehege gewöhnt.
Ja.
Gehen wir dann irgendwann weg von dem Verhalten, das wir aus der freien Wildbahn kennen, umso tiefer wir in diese Zoogenerationen gehen zum Beispiel. Und so kam meine Forschungsfrage auf, für die ich gerne Antworten haben wollte. Und wie ich schon gesagt habe, bin ich dann mal gedacht, ich so, ach, das wollen auch bestimmt viele wissen.
Ja.
Und ja, nach einem Master, wenn man weiter forschen möchte, ja, dann im Rahmen einer Promotion ist irgendwie der logische Weg.
Genau. Jetzt nehmen wir uns mal mit in den Forschungsprozess. Wie hat das dann ausgesehen? Also ich meine, du bist auf diese Idee gekommen, du hast gesagt, ich möchte das und das untersuchen. Da muss man sich ja wissenschaftliche Untersuchungsmethoden einfallen lassen. Wie macht man das? Also wie weist ihr jetzt nach, dass ein Elefant oder eine Elefantenkuh irgendwie erkennen kann, dass sie mit jemand anderem verwandt ist? Das war ja eine deiner Fragestellungen, ne?
Das war dann, genau, es haben sich dann noch mehr Projekte ergeben. Es ging ganz viel um Familienbande, Sozialverhalten von den Tieren. Ich musste da das Rad nicht neu erfinden, nicht per se. Es gibt schon Methoden aus der Ethologie, also die Verhaltensforschung an Tieren nennt man Ethologie. Und da gibt es natürlich schon Methoden, die ich einsetzen konnte. Allerdings habe ich glaube, jeder Forscher, der in der Verhaltensforschung für Tiere da was macht, der fühlt sich am wohlsten, wenn er seine eigenen Verhaltensbögen entwirft, sein eigenes Ethogramm. Mein Ethogramm ist ein Verhaltenskatalog. Ja, ich hätte mir einen aus dem Internet ziehen können. Da gibt es tolle Wissenschaftler, die ihr ganzes Leben, ihre ganze Forschung dem gewidmet haben, das perfekte und vollständige, möglichst vollständige Elefantenethogramm zu erstellen.
Mhm.
Aber ich habe mit meinem eigenen gearbeitet, weil ich damit am besten umgehen kann.
Mhm.
Die entsprechen auch irgendwo Bögen, die andere schon eingesetzt haben, natürlich, die das Gleiche gemessen haben. Aber es war eben mein Layout, sage ich mal, weil ich da auch, das ist dann aber auch einfach nur noch persönliche Präferenz, wie glaube ich, ein Sportler seine eigenen Schuhe dann am liebsten trägt, so ungefähr.
Ja. Ja, und was für Faktoren sind da drin? Also was waren da alles für entscheidende Faktoren, die ihr messen konntet oder die du messen konntest?
Ich habe Sozialabstände gemessen, die Tiere gehalten haben. Das heißt, wie weit oder nah aneinander standen sie? Wie viel Sozialkontakte gibt es? Sind die positiv? Sind die negativ? Von wem gehen die aus? Genau. Bei einem Kalb natürlich was total Süßes.
Ja.
Das Allgemeinverhalten wurde beobachtet, also nicht nur auf Soziales gesehen, sondern das Gesamtverhalten. Was macht das Tier eigentlich so einen lieben langen Tag?
Fressen, schlafen.
Viel fressen, viel schlafen. Vor allem die erwachsenen Tiere fressen und schlafen. Ja, darf man nicht unterschätzen. Kann langweilig werden. Ich habe viel Hörbuch gehört beim Beobachten. Doch. Sowas. Auf jeden Fall, ich habe auch je nach Studie mit Hormondaten gearbeitet. Also das heißt, ich habe Proben gesammelt und die eingeschickt. In
Blutproben?
Kotproben.
Ach, Kotproben. Okay, und da kann man Hormone rausziehen?
Ja, da kann man
wunderbar
Hormondaten rausziehen, genau. Das heißt, es waren mehrere Studien. Ich habe auch zu Familienbanden 2 ganz tolle Projekte gehabt. Und da ging es sehr viel um Kotproben und ganz viel um Hormondaten. Genau, da bin ich richtig in diese Materie eingestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja, auch da ging es um soziale Bindung, soziales Verhalten und da habe ich auch tatsächlich eigene Methoden entworfen und ein eigenes Testverfahren, genau. Das war für mich nochmal aufregend, ein eigenes Konzept da in die Richtung zu entwerfen und eine eigene Methode zu etablieren.
Wie hat denn das ausgesehen, dieses eigene Konzept, was du da entworfen hast?
Also im Großen und Ganzen gab es verwandte Tiere, Mütter-Töchter-Gruppen, die getrennt gelebt haben in Zoos, was unerwünscht war, weil Mütter und Töchter sollen ein Leben lang zusammenbleiben bei Elefanten.
Okay.
Die wurden damals aus logistischen Gründen getrennt mit den Zoos. Es war aber dann angedacht, die wieder zusammenzuführen.
Mhm.
Und Elefanten transportiert man nicht mal eben so. Und auch Zusammenführungen sind super anspruchsvoll und komplex, weil wir reden von Tieren, die sehr zart beseitet sind, sage ich jetzt einfach mal, obwohl das ein menschliches Attribut ist, aber die sind sehr schwierig zu handeln und auch untereinander verhalten die sich sehr schwierig. Das heißt, die Zoos waren nervös, die sind immer nervös vor Zusammenführung und haben sich gefragt, wie reagieren diese Tiere denn jetzt, wenn sie sich wieder begegnen nach langjährigen Trennungen? Das eine Paar war 12 Jahre getrennt. Und daraus entstanden dann auch Forschungsfragen und wo ich als Forscherin dann dran gesetzt wurde. Und dann haben wir vorab gesagt, okay, wir würden gern wissen, erkennen die sich eigentlich nur am Geruch? Werden die sich wiedererkennen?
Mhm.
Kann man das vorab testen, wie die auch reagieren werden? Positiv, negativ?
Mhm.
Und da kommt der Code ins Spiel. Ich bin einmal durch ganz Deutschland gefahren mit meinem Mini-Auto, das ich vollgepackt hatte mit Kotproben, wirklich bis oben hin in Styroporboxen. Ich hatte alles gekühlt.
Mhm. War es Sommer?
Es war Hochsommer. Juni, Juli rum. Boah. Ja, das hat es nicht leichter gemacht.
Nee.
Ich hatte noch Zertifikate von den Tierärzten, dass die keine Salmonellen, keine Würmer, nichts haben, keine Parasiten.
Wie schwer ist so eine Kotprobe von einem Elefanten?
Er kann 10 Kilo wiegen locker, ja. Das ist ja ein Riesenhaufen und ich habe ganze Haufen transportiert. Später habe ich manchmal mit kleinen Proben gearbeitet, wenn ich nur die Hormondaten daraus haben wollte. Aber nee, in dem Fall wollte ich den ganzen Haufen haben. Oh.
Bist du je von der Polizei angehalten worden?
Niemals. Aber die Begegnung hätte ich mir so lustig vorgestellt. So, was transportieren Sie denn da? Weil Ihr Auto ist ja wirklich bis oben hin voll.
Wo ist das Kokain unter der Kotprobe? Das haben Sie doch nur da drin, damit der Hund nicht anschlägt.
Hätten die mir die zerwühlt, da wäre ich wirklich sauer geworden. Ich hätte es ja verstanden. Aber ich brauche diese ganzen Proben. Der Zeitplan ist sehr eng getaktet. Bitte jetzt hier nicht. Viel Spaß dabei, aber bitte nicht alles zerwühlen.
Das heißt, du hättest das auch nicht irgendwie per DHL verschicken können oder sowas, sondern musstest das schon selber...
Nein, wir reden ja von großen, großen Mengen.
Ja.
Ein ganzer Haufen. Ich habe irgendwann auch mal Kotproben per Post verschickt. Das waren aber dann, wie gesagt, diese kleinen Proben, die ich gesammelt hatte. Und die waren dann alle in Probenröhrchen und so.
Ja.
Und auch da veterinärmedizinische Schreiben und so.
Ja, klar.
Absurde Geschichten, ja. Habe ich gemacht. Aber nein, also ich schweife ab, immer wenn ich über den Code spreche. Das passiert mir so oft. Genau, also ich bin dann durch Deutschland gefahren zu diesen verwandten Kühen, Mütter, Töchter. Ich hatte da 2 Paare und habe mit denen jeweils Tests durchgeführt. Und zwar habe ich denen immer 3 Kotproben präsentiert, getrennt voneinander. Also immer eine Probe habe ich denen hingelegt und geschaut, wie reagieren die auf diesen Geruch. 2 davon waren Kontrollproben.
Mhm.
Einmal eine Kontrollprobe von einem Tier, mit dem die aktuell zusammengelebt haben. Also so ein Geruch, den die jeden Tag hatten. So, einfach nur um zu gucken, dieses Test-Setting,
löst
das überhaupt schon was aus, ne? Und ich habe keine Reaktion erwartet und es gab auch tatsächlich in keinem Fall eine Reaktion, genau. Also schon mal schön. Dann hatte ich eine Kotprobe dabei von einer Kuh, die keiner kannte. Also das war auch eine Kontrollprobe, das heißt, um zu gucken, reagieren die auf einen unbekannten Elefanten?
Mhm.
Und dann eben die relevante Probe, um zu schauen, okay, gibt es einen Unterschied zwischen dem unbekannten Elefanten und gibt es ein Erkennen bei dem verwandten Tier, dass sie bis zu 12 Jahre nicht gerochen hatten und auch nicht gesehen, nix, ne? Was ja für Elefanten, ich weiß nicht, ich kann sie nicht in sie reingucken, aber ich gehe davon aus, dass die angenommen haben, dass dieses Tier verstorben ist, auch wenn sie natürlich nie einen toten Körper gesehen haben. Aber wenn das Tier einfach weg ist und sie es nicht mehr riechen.
Ja, weißt du, wie alt die Kälber waren, als sie dann von ihren Müttern getrennt worden sind?
Sie waren erwachsen. Man trennt keine Kälber. Nein, nein, nein. Das würde niemals passieren. Es waren erwachsene Tiere, unterschiedlich alt, aber alle im Erwachsenenalter.
Okay.
Genau. Ja, und also hatte ich diese 3 Proben immer dabei, bin in die verschiedensten Zoos gefahren, immer im gleichen Testsetting. Genau, und habe diesen Test dabei auch etabliert. Und habe dann beobachtet, wie reagieren die Tiere.
Aber was mussten die damit machen?
Dran schnuppern. So, und da kann ich dann erzählen, was habe ich gemessen? Ich habe immer gemessen verschiedene Parameter. Also zum Beispiel, wie lange zeigen die Interesse an der Kotprobe? Und das war bei meinen Kontrollproben zwischen gar nicht bis hin zu 3-4 Sekunden.
Ja.
Wie häufig haben sie die mit dem Rüssel betastet? Dann habe ich gemessen, was haben sie? Meine Testzeit danach waren meistens 30 Minuten. Also es war standardisiert. Weil danach konnte ich dann nicht mehr zuverlässig sagen, okay, die Reaktion bezieht sich gerade noch auf meinen Test, auf meine Probe. Aber dann in diesen 30 Minuten, was haben sie in der Zeit die ganze Zeit getan? Die meisten haben halt bei den Kontrollproben, haben die Tiere meistens gefressen, sind ihrem Alltag nachgegangen, sage ich mal. Und dann hatte ich eben mal eine relevante Probe dabei. Und das war unbeschreiblich. Ich kann das jetzt probieren, für euch in Worte zu fassen, aber eigentlich müsst ihr das euch auf Videos angucken und die könnt ihr auch, wenn ihr, ich mache jetzt mal direkt Werbung für meine
Bitte.
Paper, aber wenn ihr, mein Name ist Franziska Hörner und wenn ihr meine Paper sucht, findet ihr das Paper zu diesen Kotproben und da sind die Videos dran gehangen und wenn ihr da dieses Gänsehautgefühl haben wollt, dann schaut euch mal diese Videos an, weil ihr seht da die Kontrollproben, wie die Elefantenkuh null Interesse daran hat und dann seht ihr, wie sie auf diesen Geruch reagiert, von ihrer Tochter, die sie 12 Jahre nicht gerochen hat.
Oh, Wahnsinn.
Und da passiert so viel. Und es ist auch dieser Spannungsbogen in dem Video, als hätte die es gewusst. Sie, erstmal reagiert sie nämlich so gar nicht. Sie geht dahin, will fast schon dran vorbeigehen und dann merkt man sie, oh, sie stockt, da ist was. Und dann geht der Rüssel dahin und sie schnuppert, schnuppert, schnuppert. Und dann dauert das wirklich so, ich bin immer so angespannt, jedes Mal, wenn ich das Video jemandem zeige, dann denke ich so, es dauert so lange, 5, 6, 7 Sekunden. Und dann, boah, alles passiert bei dieser Elefantenkuh. Die Ohren stellen sich auf, der Kopf geht hoch, der Schwanz geht hoch, der Rüssel und sie kollert, also ein lautes Rumbling, das aus diesem Elefanten rauskommt.
Oh.
Und sie reagiert mit ihrem gesamten Körper, mit allem, was sie hat. Und das ist so intensiv. Und dann rennt sie und sie rennt rückwärts. Das machen Elefanten auch nur in ganz intensiven Reaktionen. Sie zeigt also alles an Excitement, was so ein Elefant zu bieten hat.
Ja.
Und dann rennt sie von der Probe weg und sie rennt wieder zur Probe hin und sie kollert wieder und schnuppert nochmal. Und die hat, ich habe das Video ewig laufen lassen, das ging eine Dreiviertelstunde mindestens. Und das war halt die intensivste Reaktion.
Ja.
Aber auch die anderen Elefantenkühe haben alle so intensiv auf diesen Geruch von dem verwandten Tier reagiert. Und jetzt, bevor jetzt jemand schreit, Unverschämtheit, was habt ihr denen da angetan, dass ihr die da riechen lasst und so. Sie wurden danach wieder vereint. Das hatte ich ja am Anfang erwähnt.
Ja.
Wir wollten ja nur wissen, wie werden die wohl reagieren, weil die werden sich bald wiedersehen. Wir haben die Tests extra ganz nah an den Transport, also vor dem Transport gesetzt, wussten aber schon, okay, die werden positiv reagieren, weil die haben mit so viel Aufregungssignalen reagiert.
Ja.
Die habe ich ja alle gemessen, indem ich sie gezählt habe. Ich habe die Abfolge, wie schnell kam die Abfolge, das habe ich gemessen. Wie viele Excitement-Items haben sie gleichzeitig gezeigt. Alles, was man messen konnte, habe ich da sozusagen rausgezogen. Genau, und dann kam es eben zu den Zusammenführungen. Und auch da war ich wieder dabei. Und auch da habe ich wieder das Verhalten beobachtet und gemessen. Und auch da hatte ich Kontrollgruppen. Und, zwar haben wir zusammen, oder ich habe Zusammenführungen beobachtet von nicht verwandten Tieren, die sich gar nicht kannten, wo es keine Verbindung gab. Und diese Tiere waren sehr zurückhaltend bei der ersten Begegnung. Also ich war immer bei der ersten Begegnung dabei, die immer an einem es war immer Sichtkontakt und taktiler Kontakt und olfaktorischer Kontakt, aber es war immer ein Grenzzaun dazwischen zur Sicherheit. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil man
so, ja, wenn die, zu wenn die durchgehen,
genau,
ist fertig.
Wir reden
ne?
halt von Tieren, die 4, 5 Tonnen wiegen. Ne?
Wahnsinn.
Und Stoßzähne haben.
Ja.
Genau. Aber auch da war ich dann dabei und habe beobachtet. So, und während die Tiere, die meine Kontrollgruppe waren, die sie also nicht kannten, die haben sich meistens gar nicht berührt beim der ersten Begegnung. Oder wenn, dann kam die erste Berührung nach 15, 16, 17 Minuten vielleicht, haben große Distanz gehalten zueinander. Also da war ganz viel Reluctance.
Zurückhaltung.
Zurückhaltung, genau, danke. Und dann halt im Vergleich meine verwandten Tiere, erste Begegnung nach bis zu 12 Jahren. Und das war so, das Tor ging auf und sie konnten in diese Box, wo halt immer noch ein Trennzaun war, aber sie konnten zueinander. 3 Sekunden hat die Kuh gebraucht, um diese Box zu durchqueren und ihre Tochter zu berühren.
Oh.
Nach 12 Jahren.
Oh.
Und sie haben sofort die Rüssel umschlungen und dieses alles gezeigt. Wir reden bei Elefanten von einer Greeting Ceremony, also einer Begrüßungszeremonie, die sie nur, und eine Full Greeting Ceremony zeigen sie nur bei engen Verwandten und bei Tieren oder bei engen Bindungen. Und genau das haben die gezeigt.
Wahnsinn.
Und das kennen wir eigentlich auch nur aus der freien Wildbahn, ne? Und das haben diese Zootiere gezeigt. Die haben das ja sich nirgendwo abgucken können oder lernen können.
Ja,
das
stimmt.
Das ist intrinsisch. Es ist einfach da.
Und es ist nicht weggegangen über die Zoo-Generation hinweg. Ne?
Und sie haben das gezeigt. Die haben die Rüssel ineinander gewunden. Die haben ihre Stirn aneinander gelegt, wenn sie konnten. Und die haben gekollert und alles gezeigt, was sie zeigen können wieder. Und ich war dabei, erstmal eine super privilegierte Situation, aber ich habe eben auch Forschung machen können in dieser Situation.
Aber diese Zusammenführung, das war jetzt nicht, man hat diese Zusammenführung nicht geplant aufgrund deiner, also du warst jetzt nicht der Grund dafür, dass diese Pärchen wieder zusammengeführt worden sind, sondern es war eh geplant, das zu machen.
Es war eh geplant, nein, in so einer Position bin ich nicht und das wäre auch sehr komisch, wenn da für eine Forscherin Elefanten rumgefahren wären. Ich hoffe, dass das niemals passiert, weil da hängt ja sehr viel Tierwohl dran.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast Elefanten im Zoo beobachtet und du konntest sehen, dass sie sich immer noch so benehmen wie für Elefanten in freier Wildbahn. Dafür hättest du ja theoretisch dann auch Elefanten in freier Wildbahn beobachten müssen. Und das hast du getan, um den Vergleich zu haben.
Genau.
Ne? Erzähl mal bitte davon.
Ich habe ja gesagt, die Idee für meine Promotion kam überhaupt erst, weil ich dachte, wie verhalten sich die Tiere im Zoo im Vergleich zur freien Wildbahn, wenn wir tiefer in die Zoo-Generation gehen. Und im Rahmen meiner Promotion bin ich eben auch nach Afrika und habe da die Tiere in der freien Wildbahn beobachtet, um Vergleichsdaten zu haben. Genau. Und dafür war ich in Simbabwe, ich war in verschiedenen Parks und habe da die Herden beobachtet und habe da, glaube ich, das Märchenprinzessinnenleben gelebt. Mhm. Als ich da die Tiere beobachten konnte und denen gefolgt bin, ja.
Wahnsinn. Wie reagieren, also ich meine, klar, das ist sowas wie ein Reservat für Elefanten. Das ist jetzt nicht ganz freie Wildbahn gewesen, oder?
Doch. Ich hatte einen Anschluss an eine Forschungsstation oder so ein Rescue Center, sage ich mal. Und da waren Semi-Wild Elephants, die in freie Wildbahn entlassen wurden, aber eben nicht ganz entlassen werden können, weil sie auf Menschen fixiert sind. Das heißt, denen wird da sozusagen ein schönes Leben ermöglicht. Mhm. Sie könnten sich selber in die freie Wildbahn entlassen, das wollen sie aber gar nicht. Wie gesagt, sie sind in menschlicher Obhut aufgewachsen und in, dieses Auswildern ist immer so eine romantische Vorstellung. Das ist unglaublich schwierig, wenn die Tiere einmal, weiß ich nicht, in Touristenattraktionen gearbeitet haben oder ähnliches. Genau, also an diese Station war ich angeschlossen, aber der Park ist offen und ich war auch in anderen Parks und die haben ja keine Grenzen. Die Tiere wandern, wie sie es möchten. Mhm. Die wissen nicht, oh, ich bin hier gerade im so und so Nationalpark. Genau, ich habe ganz wilde Tiere beobachtet, ja.
Wie ist das, wenn du da hinkommst, so als Forscherin aus Deutschland und du sagst, okay, ich mache jetzt hier Pupschnüffeltests oder möchte hier die Familienbande von Elefanten beobachten? Denn die Bevölkerung in Afrika hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Elefanten, als wir europäischen Menschen das haben. Also bei denen, du hast erzählt, die tröten bei denen auch schon mal so durchs Dorf.
Ja.
Ne? Also hier ist ja der freilaufende Elefant eher ein seltener Anblick. Aber ja, bei
sag
denen,
Bescheid, wenn du einen siehst.
Ja, auf jeden Fall. Dann sage ich, ich kenne jemanden. Wie ist das dann? Wird man da irgendwie merkwürdig beäugt, wenn man sagt, ich mache hier so eine Studie zum Familienverhalten von Elefanten? Ist das so, als wenn jemand zu uns kommen würde und sagen würde, ich mache ein Familienverhalten zu Katzen und Hunden und wir denken, ja, ist strange.
Spannend.
Ja, genau.
Guck dir mal an.
Genau, ja, dann mach mal.
Nein, das nicht. Die sind alle sehr stolz auf ihre Natur und Wildnis und die sind sich dessen sehr bewusst. Dafür kommen ja auch ganz viele Touristen. Das heißt, dass da auch Forscher kommen, ist an sich für die nicht überraschend.
Okay.
Auch die afrikanischen Länder forschen ja selber. Nein, meine Forschung hatte ja schon den Anschlusspunkt an unsere Zoos.
Mhm.
Und ne, einfach mal zu schauen, was läuft da eigentlich und läuft das gut. An sich haben sie da Interesse dran und finden das auch alles ganz interessant. Sehen das so. Aber gleichzeitig sind für die meisten Länder in Afrika und für viele, die vor allem im engen Kontakt zu den Tieren leben oder sich den Lebensraum tatsächlich wirklich teilen, Elefanten schon eine Plage. Kann man nicht anders sagen. Die sind eine Bedrohung. Einmal einfach nur die Gefahr, die von diesen Tieren ausgeht, ganz klar. Aber dann auch die Ressourcen, die diese Tiere brauchen. Eine Elefantenherde kann innerhalb von einer Nacht oder auch einem Tag die gesamte Ernte von einem Bauern auffressen. Ganz problemlos. Und wie ich schon gerade gesagt habe, denen sind Grenzen komplett egal. Mhm. Denen sind auch Zäune weitestgehend egal, weil so ein Zaun, den Elefanten sicher zu bauen, da gehört viel zu. Wir reden ja auch von unglaublich intelligenten Tieren, nicht nur starken Tieren, sondern auch, die sind so smart.
Mhm.
Auch wenn da Strom drauf ist, die haben eine dicke Haut, mehrere Zentimeter. Und ja, tut kurz weh, aber mein Gott, dann trete ich den jetzt halt eben mal um. So, ne? Und dann wollen wir auch keinen Zaun bauen, wollen die keinen Zaun bauen, der die Tiere aufspießt. Jetzt sage ich jetzt mal so lapidar. Das heißt, es muss alles irgendwie noch tiergerecht sein, aber gleichzeitig die Menschen schützen, deren Lebensraum schützen, die Ernten schützen. Der Mensch-Tier-Konflikt ist gigantisch. Und eine der vielen Bedrohungen, die für diese Tiere da gerade besteht. Also wir denken immer so, die sind ja bedroht und das sind sie. Das ist Fakt. Mhm. Das gibt die rote Liste jedes Mal von neuem raus. Wir reden von einer gefährdeten Art. Die, ja. die Zahlen sind immer weiter sinkend. Wir haben so viel weniger Elefanten als noch eigentlich vor, egal, jede Sekunde.
Jedes Jahr sind's weniger, ja.
Jede Sekunde haben wir weniger Elefanten als davor. So. Aber wir haben eben auch weniger Lebensraum für sie.
Ja.
Und wir haben einen immer weiter wachsenden Mensch-Tier-Konflikt. Und wir haben wachsende Städte, wachsende Ökonomien, einen expandierenden Kontinent, sage ich jetzt einfach mal, mit einer hoffentlich wachsenden Wirtschaft, was ja für die total erstrebenswert und auch deren gutes Recht ist.
Absolut.
Und wir haben zunehmenden Klimawandel, der diesen Lebensraum weiter gefährdet. Das heißt, es war noch nie ungemütlicher für Elefanten als zu diesem Zeitpunkt. Die Bedrohungslage war noch nie kritischer. Und die Bevölkerung in Afrika hat noch nie das Gefühl, sage ich jetzt mal aus der Perspektive, soweit ich dafür sprechen kann, das Gefühl, Elefanten weniger zu brauchen. Also die haben den Bedarf nicht wirklich. Das ist ja wie wenn wir uns, wir sagen würden, oh, wir haben so einen großen Bedarf an Mammuts. Die hätten wir jetzt so gerne.
Ja, im Ruhrgebiet.
Die sind,
ja.
Die sind natürlich wunderschöne Tiere. Und wie gesagt, die Länder sind da stolz drauf, zu Recht, und wissen, was sie daran haben. Gleichzeitig sagen die aber, ja, aber die sind so schwer zu handeln. Mhm. Die kommen in die Städte und die Städte wachsen. Und dann sind die Städte und Dörfer auf einmal da, wo früher Land,
Elefant war.
Elefant war, wo früher Parks waren oder einfach, nicht mal Parks, einfach Wildnis.
Mhm.
Ja, wir können da ganz viel überlegen nach Lösungen und da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Ja, also das ist keine einfache Sache. Und es gibt immer diesen Satz, fand immer sehr beeindruckend den Satz, Forschung ist die beste Medizin. Ich glaube auch, Forschung ist der beste Artenschutz.
Weil es einfach,
oder ein gravierender Teil davon. Ja. Und das ist der Teil, zu dem ich gerade beitragen kann.
Ja, ganz wundervoll machst du das. wie lange hattest du denn überhaupt Zeit, dich mit deinem Thema zu beschäftigen? Wie lange hast du geforscht?
Im Rahmen der Promotion 4 Jahre. Ein Jahr mehr als ursprünglich mal angeplant, Corona.
Ach ja.
Genau. Ja, aber 4 Jahre waren es.
Reisebeschränkungen und sowas. Ja. Und bist du an dem... Ich glaube, ich brauche dir die Frage gar nicht stellen, aber wolltest du jemals zu einem Zeitpunkt während der 4 Jahre, wolltest du die Brocken hinschmeißen und sagen, ich mache das hier nicht mehr, das ist mir alles zu viel?
Nein. Zu keiner Millisekunde noch niemals. Nein.
Das sieht man schon.
Nein, dafür brenne ich zu sehr für das Thema und bin auch sehr ehrgeizig, das will man dann ja auch durchziehen. Es war eher so die Frage, klappt das hier? Funktioniert das? Kriege ich das logistisch hin, sage ich mal? Kriegt man die Verbindung schaffen? Ist ja auch einfach nur so eine Mammutaufgabe, die da vor einem liegt. Und das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Aber niemals, ob ich das will. Genau.
Gab es denn irgendwas, was besonders schwierig war in der Zeit? Also klar, ich meine, Corona hält einen auf, ne?
Ja.
Konntest nicht mehr in die Parks reisen?
Ja, Corona war eine Hürde. Tatsächlich, ich war noch in meinem ersten Promotionsjahr, als Corona kam. Und ich war im Zoo gerade, tatsächlich auch mit einer Forschungsgruppe von Studierenden, als es hieß, okay, der Zoo macht jetzt zu. Und ihr müsst jetzt raus und wir wissen auch nicht, ob ihr wieder rein könnt. Und dann war ganz schnell klar, nee, könnt ihr nicht. Und es gab keine Möglichkeit für mich, an Daten zu kommen und weiter zu forschen. Das galt nicht nur für den Wuppertaler Zoo, das galt dann ja erstmal.
Ja.
Also alle. Für die ganze Welt, aber eben auch für alle Zoos.
Ja.
Und es war auch jetzt nicht die Alternative, ja, dann gehe ich jetzt einfach schon mal die Freilanddaten sammeln, weil es mich kann
ging ja auch nicht.
Es ging ja gar nichts Konnt's mehr.
Ja nicht reisen, genau.
Genau. Und für mich war dann auch ein Thema die Finanzierung, weil das haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber meine Promotion lief über ein Stipendium. Ja. Und Stipendien sind immer zeitlich begrenzt und mir lief dann die Zeit davon.
Ja.
Genau, leider wurde dann auch während Corona mein Stipendium gekündigt. Das heißt, es lief aus und wurde nicht verlängert.
Ja.
Das war tatsächlich während meiner Promotion die größte Hürde. Alleine sie anzufangen, da musste ich mir ein Stipendium besorgen, weil nein, der Lehrstuhl Zoologie der Uni Wuppertal forscht erstmal so nicht an Elefanten. Und ich hatte ja eine ganz spezifische Idee. Das heißt, ich habe ein Exposé geschrieben, ich hatte die Forschungsfrage, ich habe das alles aufgebaut, das ganze Konzept entwickelt, Gutachten mir eingeholt, also Empfehlungsschreiben und da Stiftungen rausgesucht, wer kommt überhaupt in Frage für die Finanzierung, manchmal denke ich, ich habe dieses ganze Wissen angesammelt. Am liebsten würde ich Seminare dazu halten. Wie besorge ich mir ein Stipendium für eine Promotion? Ich bin da auch, wenn jemand fragen kann, meldet euch gerne. Ich denke mal, ich habe dieses ganze Wissen angesammelt und für mich hat sich das schon gelohnt, aber ich teile das auch gerne, weil das war so viel Arbeit, dass ich immer denke, ja, wenn jemand was wissen will, wie komme ich an ein Stipendium? Da könnt ihr direkt noch eine Doktorarbeit drüber schreiben. Weil,
völlig
falsch. Genau.
BWL.
Ja, weil eben dieses Stipendium ja auch gekündigt wurde und ich dann ein neues brauchte. Ja. Ja, das hat mich Zeit und Ressourcen gekostet.
Aber du hattest eine Betreuerin an der Uni oder einen Betreuer.
Ich hatte die ganz wundervolle und super scharfsinnige Professor Dr. Angelika Preisfeld, meine Doktormutter, von der ich Riesenfan bin, die aber einfach, genau, sie ist nicht Elefantenforscherin.
Ja.
Das heißt, sie hat mich mit ihrem ganzen Können und Wissen unterstützt, soweit das möglich war. Aber es war auch ganz schnell klar, naja, sie kann mich nicht einstellen, weil ich habe ja nichts mit ihrem Forschungsbereich zu tun. Und sie kann mir jetzt auch keine Verbindungen schaffen zu anderen Elefantenforschern, nicht mal eben so. Sie kann mir sagen, wie läuft Forschung allgemein ab?
Mhm.
Was brauche ich? Ich brauche dieses Konzept. Ich brauche Verbindungen. Sie konnte mir sagen, wie schreibe ich ein Paper und an welche Journals kann man sich wenden oder wie finde ich raus, welche Journals in Frage kommen. Aber ja, also das war eine Mammutaufgabe, trifft es auch hier, glaube ich.
Mhm.
Nennen wir es eine Elefantenaufgabe.
Eine Elefantenaufgabe.
Ja, also das war auch eine Riesenhürde.
Ja.
Wenn die Idee von dir selbst kommt, dann muss eben auch der gesamte Antrieb und alles andere von dir selber kommen.
Aber du hast es durchgezogen.
Ja, habe ich. Da bin ich auch
für die Elefanten
stolz drauf. Ja,
hast du es gemacht. An welcher Stelle ist denn jetzt deine Arbeit sozusagen Pionierarbeit? Was ist bei dir rausgekommen, was jetzt neu für die Welt ist? Du wolltest ja, das war ja dein Begehr, du wolltest ja Fragen für alle, die da drauf brennen und die diese Infos haben wollten, die wolltest du ja beantworten.
Ja.
Konntest du einige deiner Fragen beantworten?
Konnte ich. Also ich konnte belegen, wir haben den ersten empirischen Beleg für ein Geruchsgedächtnis von 12 Jahren bei afrikanischen Elefanten. Man redet immer von dem Elefantengedächtnis.
Ja.
Aber das ist der längste Beweis für ein Elefantengedächtnis tatsächlich, weil man wusste das irgendwie immer und es gibt so viele Berichte darüber. Aber, und das ist aus meiner Perspektive und aus wissenschaftlicher Perspektive ja mal total relevant, haben wir auch Zahlen dazu.
Ja.
Die haben wir jetzt zum ersten Mal geliefert für 12 Jahre.
Krass.
Vorher gab es immer nur Vermutungen, aber wir haben es jetzt schwarz auf weiß geliefert. Das war unglaublich toll. Dann auch dieses Begrüßungsverhalten und eben auch, dass dieses komplexe Sozialverhalten auch bei den Zootieren gegeben ist. Auch das war ein neuer Beleg dafür.
Mhm.
Und dann, ich hatte ja gesagt, ich habe in die F2-Generation geguckt und da zu schauen, verhalten sich die Tiere im Zoo genauso wie in der freien Wildbahn und vor allem die Kälber und wie ist die Mutter-Kalb-Bindung. Und auch da kam neue Ergebnisse, neue Erkenntnisse, die super relevant sind und für mich dann auch neue Fragen, die daraus entstanden sind. Das ist ja eben Forschung.
Ja.
Forschung wirft immer neue Fragen auf. Also eigentlich, ich beantworte eine Frage.
Ich komme mit 3 neuen raus.
Mindestens. Und das gefällt mir aber auch gut. Also das mag ich. Es hört nie auf. Ich gehe eine Straße lang, um zu gucken, was da hinten ist und dann sehe ich aber 5 Abbiegungen und denke, okay, das muss ich jetzt aber auch noch lang gehen, um zu wissen, was dahinter ist. Also das will ich alles wissen.
Cool.
Ja.
Oh, da merkt man das, was für eine Forscherin in dir steckt. Das ist so cool. Wie war denn das, als du abgegeben hattest? Ich meine, dann hast du da so eine jahrelange Aufgabe vor dir liegen gehabt und dann reicht man diese Promotion ein und am nächsten Tag ist so, was mache ich jetzt?
Das ist so ein komisches Gefühl. Ich denke mal, da muss doch eigentlich so eine Kapelle neben dir stehen und die Fanfaren müssen gehen und so. Ja, und die Frau vom Prüfungsamt, die schüttelt einem dann auch die Hand und sagt herzlichen Glückwunsch. Aber das ist, kann man nicht beschreiben. Und ich glaube, wenn da dass die Kapelle gestanden hätte und Fanfaren gegangen wären, ich wäre einfach so zu durch gewesen, um das zu realisieren. Mhm. Und selbst wenn man dann verteidigt hat und das Ganze durch ist, es hat lange gedauert, bis sich das gesetzt hat und man weiß ja auch gar nicht, wie viel Druck da ist, bis er weg ist, aber es hat auch lange gedauert, bis er weg war. Ich konnte mich freuen, auf jeden Fall. Ich war super happy, als ich die gedruckte Arbeit abgegeben habe und also unfassbar happy, als ich dann verteidigt hatte und dann ganz offiziell meinen Abschluss hatte. Aber dass das so sacken kann, ich meine, man steht am nächsten Tag ja auch wieder dann bei der Arbeit, ne? Also ich war am nächsten Tag sofort wieder am Arbeiten um 8 Uhr morgens. Zu der Zeit habe ich als Vertretungslehrerin gearbeitet, absurderweise.
Ach,
und stand dann um 8 Uhr wirklich vor der Schulklasse. Ja.
Das heißt, das mit dem Lehramt hatte ich nie wirklich losgelassen, oder?
Ich glaube, ich bin in dieser super luxuriösen Situation, dass ich 2 Jobmöglichkeiten habe, die ich beide liebe.
Ja.
Ich bin sehr gerne Lehrerin, ich teile gern Wissen, ich beantworte sehr gern Fragen. Ich arbeite super gern mit Kindern und Jugendlichen, vor allem Jugendlichen. Ich finde die lustig.
Ja.
Aber es hat man, glaube ich, gemerkt, ich liebe auch die Elefanten und meine ganze Forschung da drumherum. Jetzt gerade arbeite ich ja an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeite auf ein Postdoc-Projekt hin. Das heißt, probieren Gelder reinzukriegen, damit es weitergeht. Tatsächlich haben alle meine Forschungsprojekte zusammen für mich so ein riesen Fragezeichen aufgeworfen, aus dem ich gerade ein neues Forschungsprojekt entworfen habe. Genau, und da probiere ich jetzt eben Gelder reinzukriegen, um das weiter verfolgen zu können. Und dafür brenne ich auch, auf jeden Fall. Und ich liebe meine Elefanten. ich liebe das ganze Thema. Aber ich bin auch super gern an der Schule. Und ich könnte jederzeit sagen, ich werde Lehrerin, weil auch da gibt es einen Mangel.
Absolut.
Genau, ich habe, also sehr privilegiert, weil ich habe 2 Möglichkeiten für Traumjobs. Ja. Oder aus meiner Perspektive sind es Traumjobs. Super. Also ich habe 2-mal Plan A und weiß das sehr zu schätzen. Ja.
Und dann kam obendrauf auf dieses ganze Glück auch noch der Preis, den du gewonnen hast. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du erfahren hast, dass du den Preis gewonnen hast?
Ja, genau. Ich habe die E-Mail bekommen und ich hatte das wirklich nicht mehr auf dem Schirm, weil ich dachte so, ach, da werden sich so viele Promovierende bewerben.
Ja.
Ich wusste schon, naja, die Elefanten sind ein tolles Thema und klar hat man das über die Jahre mitbekommen. Die kommen immer gut an, ne? Aber für mich war das ein richtig schöner, besonderer Moment. Ich konnte es gar nicht richtig glauben. Ich weiß noch, ich bin dann ins andere Zimmer zu meinem Freund und meinte, ey, guck mal, die E-Mail, ich glaube, ich habe gerade einen Preis gewonnen.
Lies mal nach, ob ich gewonnen habe.
Ja, so habe ich mir das so vorgehalten. Habe meine Chefin, also meine Doktormutter angerufen und so. Es war für mich so ein Zeichen der Wertschätzung, weil genau, es ist immer die Elefanten. Und ich kann die Elefanten ja auch gut rüberbringen, weil ich so für die brenne.
Mhm.
Aber dieser Preis hat mir so gezeigt, naja, den haben die jetzt mir nicht gegeben, weil Elefanten so toll sind.
Mhm.
Den habe ich, glaube ich, dann wirklich bekommen, weil das war eine tolle Forschung.
Ja.
Das war eine tolle Arbeit. Das hat sich ja schon in meiner Note gespiegelt, weil die Promotion lief ja auch gut und das hat mich super gefreut. Aber auch diesen Preis, der war nochmal, hat mir ganz klar gesagt, okay, die haben mich noch nicht über Elefanten sprechen hören.
Hm.
Die haben wirklich nur diese Studien gelesen.
Ja.
Und die fanden die so gut, dass die dem Ganzen einen Preis gegeben haben.
Ja.
Und das hat mich sehr stolz gemacht und das hat mich sehr bestärkt, auf jeden Fall.
Ha. Das könnten wir fast schon als Schlusswort nehmen. Möchtest du noch ein Schlussplädoyer pro Elefant halten, bevor wir hier
pro Elefant oder pro Elefantenforschung?
Wie du magst.
Ich glaube, ja. Ich habe ja darüber geredet, wie groß dieser Konflikt in Afrika ist und wie schwer es für diese Tiere ist. Und ich habe viel verglichen, ne, Zoo und freie Wildbahn. Und in der Forschung, ich sehe absolut die Zukunft dieser Tiere und von ganz, ganz vielen Tieren, von allen Tieren, die gefährdet sind oder es mal werden, da sehe ich in der Forschung die Zukunft. Es ist Forschung, die diese Tiere letztendlich, glaube ich, retten kann oder wird, weil wir nur durch Wissen können wir ideal schützen. Und nur wenn wir das weiter so machen, wissen wir, wie wir dann damit umgehen müssen und agieren müssen. Das heißt, mein Plädoyer für die Elefanten, für die Forschung ist, dass das genau einfach weitergehen muss, um da was bewegen zu können. Und ich hoffe, dass ich da noch Teil von sein werde in der langen Zukunft, die diese Tiere hoffentlich noch haben werden.
Wenn man dich so reden hört, traut man dir das absolut zu. Man merkt dir so an, wie sehr du für dein Thema und für die Tiere brennst. Und ich hoffe und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen zukünftigen Forschungen. Und vielleicht sehen wir irgendwann Frau Professor Hörner einen Elefantenlehrstuhl in Deutschland.
Oh, wow. Jetzt gerade denke ich so, da möchte ich studieren.
Ja.
Aber
nein. Das wäre deiner.
Ja.
Das wäre toll.
Elefanten sind, ja. Ich könnte dir jetzt nochmal genauso lange über Elefanten erzählen, wie ich es gerade schon getan habe. Das sind einfach wundervolle Tiere.
Ja, irgendwann setzen wir uns nochmal zusammen und dann reden wir dann nochmal drüber. Franziska, alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass du dir mitgemacht hast.
Dankeschön und sehr gerne.
Wir hoffen, dass wir ganz vielen Leuten da draußen die Elefanten nahe bringen konnten.
Mhm.
Und wir hoffen, dass alle, die uns heute zugehört haben, auch bei der nächsten Folge wieder einschalten, denn wir machen nächste Woche direkt mit der nächsten Preisträgerin weiter. Bis dahin, alles Gute, ein herzliches Auf Wiederhören und tschüss.
Danke, tschüss.